Will sich die Russland-Tochter der Raiffeisenbank International nun aus dem Russland-Geschäft zurückziehen oder nicht? So ganz klar scheint das derzeit nicht zu sein. Zumindest denkt man das, wenn man die vielen in Russland veröffentlichten Stellenausschreibungen durchliest, die die RBI seit Dezember des Vorjahres inseriert hat und die nun die Financial Times, kurz FT, etwas genauer unter die Lupe genommen hat. Da ist plötzlich ganz offen die Rede von Income Growth als Key Goal und davon, that our company is actively expanding our base of Corporate Clients. Nach Rückzug oder Downsizing klingt das nicht. Dabei sucht die RBI seit Monaten einen Weg aus der Russland-Sackgasse. Wie und wo steht der Deal mit dem Oligarchen Oleg Deripaska? Und worauf sollte man hier genauer schauen?
Presse Play. Was wichtig wird.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir zu Gast im Studio der Presse ist heute meine Kollegin Madeleine Stottmeier. Ich bin sicher, sie wird allen StammhörerInnen dieses Podcasts schon vertraut sein als die Expertin für Signer und Rene Benko, aber auch für Immobilien und eben auch für die Raiffeisen. Wir beide wollen heute ein lukulisches Roundabout zur RBI machen und Madeleine wird mir gleich sagen, wieso sie der eingangs erwähnte Financial Times Artikel eigentlich aufgeregt hat. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Madeleine, hallo.
Hi.
Es gibt ja mehrere Gründe, warum wir heute wieder mal über die Raiffeisenbank International reden wollen. Erstens stellt sich die Frage, wie es eigentlich weitergeht mit dem Russland-Geschäft. Und zweitens hat da die Financial Times vor ein paar Tagen eine fast schon unterhaltsame Geschichte veröffentlicht. Sie hat nämlich öffentlich inserierte Jobanzeigen der Russland-Tochter der RBI für ihre russischen Standorte gefunden. Die waren ja öffentlich einsehbar. Und interessantes darin zutage gefördert. Was denn genau?
Die FT hat vor allem sich darüber brüskiert, dass zum Beispiel Zitate in diesen Ausschreibungen drin war, wie wir suchen nach Leuten, die eben an Growth Active Customer Base in Capital Markets interessiert sind. Also das heißt, man spricht in diesen Anzeigen von einem Wachstumsmarkt. Und darüber hat sich die FT hauptsächlich brüskiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt, ich habe ganz viel zu Raiffeisen recherchiert und vor allem über den Oleg Deripaska-Deal mit der Strabag und über dieses ganze komplexen Schlagabtausch, der die Gewinne aus Russland ziehen soll. Und ich bin wirklich nicht diejenige, die jetzt nicht auf die Raiffeisen draufhaut. Aber ich muss sagen, ein bisschen regt mich der Artikel schon auf. Und gleichzeitig, das fällt für mich auch so ein bisschen in diese Schublade, die Ataka zum Beispiel bei der Hauptversammlung der Raiffeisen auch eine demonstriert, raus aus Russland, raus aus Russland. Und ich habe mir gedacht so, ja, aber heißt das jetzt, ihr seid für den Deripaska-Deal oder nicht? Also seid ihr jetzt dafür, dass der Putin Geld bekommt oder nicht? Letztendlich einfach so simple Phrasen runterzufordern.
Nicht verstanden hat, die Attac, du meinst diese Nichtregierungsorganisation, diese Bewegung.
Genau, die hat relativ groß demonstriert bei der Hauptversammlung. Und irgendwie, also einfach irgendwelche simplen Phrasen, sich drüber lustig zu machen oder zu fordern, finde ich bisschen, da setzt man sich zu wenig mit der Komplexität dieses Themas auseinander und dass vor allem die Aktionäre hier auch quasi leer ausgehen werden, wenn das irgendwie schlecht über die Bühne läuft, muss ja auch klar sein, weil das ist eine öffentliche Bank. Dadurch, dass sie aktiennotiert ist, kann jeder einen Anteil an dieser Bank besitzen. Also es gehört der Öffentlichkeit und ich finde, deswegen sollte man schon irgendwie sauber damit umgehen. Mhm. Und was die FT jetzt gemacht hat, die hat jetzt sich halt darüber brüskiert, dass die das ausschreiben und so weiter und so fort. Und ich finde, sie war dann meiner Meinung nach bei der Recherche dann schon ein bisschen, wie es jetzt genau dazu gekommen ist, schon ein bisschen vielleicht faul.
Okay, aber da werde ich dich gleich nochmal genauer fragen. Nur zuerst mal für alle, die nicht so im Thema sind wie du, sollten wir vielleicht kurz sagen, wieso denn das überhaupt einen Artikel wert ist und wieso dann doch auch ein RBI-Angestellter angeblich gesagt haben soll, das ist äußerst peinlich, diese Art von Wording in den Jobanzeigen. Also wieso macht die FT diesen Text? Was ist das Problem daran?
Genau, also die Raiffeisen hat vor allem ja Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil einfach ein Riesengeschäft, also ein Großteil ihres Geschäfts liegt in Russland. Und durch die Sanktionen liegen diese Gewinne einfach brach und sie kommt da eigentlich nicht ran. Normalerweise würde die Moskau-Tochter eben die Gewinne an Wien ausschütten. Und das geht aber derzeit nicht. Das würde sich dann zum Beispiel auch an Dividenden niederschlagen. Also jeder, der eine Raiffeisen-Aktie hat, würde das dann auch irgendwie praktisch jedes Jahr dann bezahlt bekommen, irgendwie einen Teil dieses Gewinns, also oder den Teil dieser Gewinnausschüttung bekommen. Und das ist halt super komplex und man muss super viele Behörden fragen, wie man jetzt damit umgeht und wie man irgendwie praktisch Russland verlassen oder nicht verlassen will. Und das ist halt kein einfacher Vorgang, weil man braucht eben nicht nur die Zustimmung von Putin, sondern man braucht eben auch die Zustimmung eben der europäischen Sanktionshüter und der europäischen Behörden. Oder eben auch die USA haben zum Beispiel auch was zu sagen dabei, aber darüber habe ich auch schon öfter geschrieben, ja.
Okay, also in Wahrheit geht es darum, dass die RBI eigentlich aus diesem Russland-Geschäft eher aussteigen will und jetzt aber mit diesen Jobanzeigen den Eindruck vermittelt, dass sie eher auf Expansionskurs ist.
Sie hat zumindest immer gesagt, dass ihr Geschäft dort reduzieren, ja.
Was mich überrascht hat, waren, wie viele Posten ausgeschrieben wurden. Weil seit Dezember sollen das mehr als 2400 Stellenanzeigen gewesen sein, zum Beispiel für Positionen im Vertriebsmanagement und Kundenservice. Warum denn wirklich so viele?
Also tatsächlich sind das mehr als sonst, aber auch schon im letzten Jahr war es so, dass ein paar mehr Stellen dazugekommen sind. Und es hat überwiegend den Grund, dass wenn man tatsächlich dieses Geschäft, also dieses Russland-Geschäft loswerden will, also das heißt entweder abnabeln will eben von Europa oder verkaufen will, dann muss man das eigenständig aufsetzen. Und wir sprechen hier vor allem halt eben über IT-Systeme. Und ich glaube, die meisten Leute können sich nicht vorstellen, wie hochkomplex das ist. Jeder hat vielleicht schon mal einen Artikel gelesen, Digitalisierung von der Bankenwelt ist ganz, ganz schlimm und so eine große Herausforderung und man gähnt dann schon, wenn man das Wort Digitalisierung hört. Aber das ist in Wahrheit, sind diese Bankensysteme, IT-Systeme, die irgendwie abzukoppeln, die neu aufzusetzen, das ist so heikel, das ist einfach unvorstellbar. Also wenn da ja nur irgendwie, ich meine, es gibt Parteien, die schaffen es nicht mal, ein einfaches Excel-Sheet irgendwie zu betreuen. Es ist wirklich, wenn da nur eine Zahl verrutscht oder irgendwas fehlt, dann geht es da um Haftungsschäden, um Riesen-Compliance-Schäden. Das ist wirklich eine heikle Sache und dafür braucht man Experten. Und man muss auch dazu sagen, dass allein eben dadurch natürlich das ist eine Grundvoraussetzung, dass diese IT selbstständig aufgebaut wird. Und das tut die Raiffeisen Russland seit Monaten.
Das heißt, eigentlich geht es um ganz was anderes, ist das, was der FT-Artikel suggeriert. Es geht darum, ja, dass man das eigenständig machen will und dafür Leute braucht, die Russisch sprechen können und. Ja. Und es geht in diesem Fall dann sogar eigentlich tatsächlich um eine Expansion, aber um eine Expansion in bestimmten Bereichen, die auf ein anderes Ziel hinauslaufen.
Genau.
Also nämlich, dass das Unternehmen versucht, irgendwann für sich alleine, genau, also ohne Mutter, ohne RBI-Mutter
arbeiten kann. Man versucht zumindest eine Grundvoraussetzung zu schaffen für ja doch eine sehr komplexe Welt. Also so wie wir das jetzt sehen, gibt es da nicht schnell einen Frieden und man versöhnt sich wieder, sondern das heißt, langfristig muss man darauf vorbereitet sein, auf eine Eventualität, wo eben Raiffeisen Russland abgekoppelt werden kann, ohne dass das die Systeme in Europa beschädigt. Man muss ja auch bedenken, dass die ja mit unseren europäischen Systemen arbeiten.
Ja, klar.
Aber gleichzeitig, wenn ich das noch ganz kurz einwerfen darf, man muss auch sagen, dass dadurch, dass Raiffeisen Russland und das jetzt auch alles ein bisschen schwierige Situation war, wurde mir gesagt, dass es auch jetzt dort natürlich eine große Fluktuation an Mitarbeitern gab. Und das heißt, diese Stellen werden auch wieder ausgeschrieben, weil es ist natürlich jetzt auch nicht so super attraktiv, eben für eine europäische Bank zu arbeiten unter Umständen. Also es spielen viele Sachen eine Rolle, warum es da jetzt so eine hohen Fluktuationsrate kommt, warum Stellen ausgeschrieben werden. Und was mir jetzt gesagt wurde, weil man eben da jetzt auch von Wachstum spricht und das ist eben dieser peinliche Fehler, von dem du gesprochen hast. Das einfach, wir kennen das, ich glaube, dass das viele nachvollziehen können, da wird halt eine Stellenausschreibung genommen, die man eh schon dreimal für diesen Job genommen hat, macht Copy-Paste, aktualisiert das Datum und denkt halt nicht nochmal drüber nach, was das eigentlich bedeutet.
Okay,
ob das noch aktuell ist.
Okay, das verstehe ich alles. Und weil du gerade Expansions gesagt hast, das, was dann auch in der FT stand, war, dass die Anzahl der Mitarbeiter dieser RBI-Tochter in Russland von 9.327 Stellen im Jahr 2021 sogar auf 9.940 Stellen angewachsen ist im Jahr 2023. Das macht halt auch wieder nicht den Eindruck, als ob man jetzt sozusagen shrinken würde, wie die FT das genannt hat. Wenn du jetzt aber sagst, das hat einen Grund, verstehe ich das. Nur, wie passt es zusammen damit, wie die RBI offiziell jetzt auf den Artikel reagiert hat?
Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die FT jetzt der Raiffeisen alles vorher gesagt hat vor dem Artikel. Aber wie gesagt, sie haben, sag ich mal, diesen in Anführungsstrichen peinlichen Fehler zugegeben, dass da alte Ausschreibungen einfach wieder genommen wurden. Das erklärt zumindest die inhaltlichen, also den inhaltlichen Patzer. Wie gesagt, so eine Absprache vor Artikel, also je nachdem, wie genau die da jetzt schon beschrieben haben, was sie da genau schreiben, hätte vielleicht auch die Bank genauer kommunizieren können. Und man muss halt auch sagen, die Raiffeisen ist mir auch schon passiert, sind nicht die offenste Bank der Welt. Das heißt, die haben sich jetzt sicherlich nicht zum großen Kaffeeplausch getroffen und sind Punkt für Punkt alles durchgegangen. Aber natürlich macht das keinen schlanken Fuß. Also auf dem Papier sieht das nicht gut aus. Mhm. Aber wenn man halt in die Zahlen schaut, dann wurde da schon viel Geschäft abgebaut.
Mhm. Okay, und genau darum geht es ja auch. Also wie gesagt, wir haben es jetzt mal nur kurz zur Einordnung nochmal aufgedröselt. Wir haben jetzt seit 26 Monaten Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Und der Westen hat eben Russland auf verschiedenen Ebenen sanktioniert. Wie groß ist denn das Russlandgeschäft der RBI noch verglichen mit dem Rest der Welt?
Ja, also ursprünglich hat es wirklich mal die Hälfte ausgemacht. Und jetzt ist es so, dass die Bilanz ist immer noch über 20 Milliarden oder fast rund 21 Milliarden Euro stark. Und die im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Abbau ungefähr von 23%. Mhm. In der Ukraine ist die Bilanz um 5% gestiegen. Und auch zum Beispiel, wenn man das mal mit Geschäftsstellen sich anschaut. Also in Russland gibt es 124 Geschäftsstellen und in der Ukraine 321 Geschäftsstellen. Also zuletzt, das sind jetzt so aus der Bilanz von 2023 die Zahlen. Das kann sich natürlich jetzt in den ersten Quartal auch schon wieder geändert haben. Da gibt es öfter mal Schließen, Eröffnen und sowas. Das heißt, auch zum Beispiel das Kreditvolumen und auch die Provisionsgeschäfte, die sind auch um über 40% zurückgegangen in Russland. Mhm. Also man sieht schon, dass man sich da auch an die Sanktionen hält und da nicht irgendwie wahllos sein Geschäft bei der Kreditvergabe oder so auf oder ausbaut. Aber natürlich besteht die Bank irgendwie und die darf schon ihr eigenes Geschäft dort machen.
Also aber das Problem ist ja, das hast du vorher schon angedeutet, dass sie die Gewinne derzeit nicht ausschütten darf, die sie macht. Ja. Also nicht nach Österreich vor allem ausschütten darf. Deswegen sucht die RBI ja eben nach Wegen, wie sie da rauskommen kann aus dem russischen Markt. Wir haben ja Anfang Dezember auch in einem Podcast darüber geredet. Ich habe kurz vorhin in den hineingehört. Das war die letzte Ausgabe vor Weihnachten im Jahr 2023. Madeleine, jetzt hast du in den vergangenen Wochen ja beinahe wie im Live-Ticker die Ereignisse rund um die Signa-Pleite begleitet. Und jetzt passiert ausgerechnet 4 Tage vor Weihnachten noch eine weitere ziemlich spektakuläre Sache in der Wirtschaft. Und zwar hat eben die RBI einen Weg gefunden, anscheinend ihre geparkten Gewinne aus ihrem Russland-Geschäft herauszubekommen. Sag uns mal ganz kurz, so wie bei einem Küchenzuruf, wie sieht diese Konstruktion da genau aus?
Also ganz, 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 ganz simpel gesagt.
Und da hast du berichtet, dass es nun plötzlich so aussieht, als ob es so einen Weg geben könnte. Wie sieht denn der aus? Fangen wir vielleicht zuerst damit an, bevor wir dann an Oleg Deripaska und so weiter weiterdenken.
Also ganz simpel gesagt versucht man über ein Tauschgeschäft, also Oleg Deripaska ist ein Oligarch, der Aktien an der Strabag hält, das ist ein großer, also der größte Baukonzern Österreichs, praktisch dem über eine andere russische Gesellschaft die Aktien abzukaufen und dann, dass die russische Bank, also die russische Raiffeisenbank, diese Aktien kauft und dann als Sachdividende nach Wien an die Raiffeisen ausschüttet. Und so würde man 1,5 Milliarden ungefähr aus Russland herausholen können.
Okay, und jetzt ist der Status so, dass im März ja Oleg Deripaska diese Anteile finally verkauft hat, oder? Oder ist das nicht so einfach zu sagen? Also, das merkt man, dass ich nicht Ökonomin bin und sehr ins Unreine spreche.
Nein, das stimmt. Also du hast recht, er selbst hat gesagt, so, wir haben jetzt unsere Anteile an die Iliades abgetreten. Es wurde nicht das Wort verkauft verwendet, sondern abgetreten, weil es gibt eben viele Hürden und wir machen dazu auch noch eine Geschichte, wo wir ein bisschen darüber genau reden werden, was genau jetzt tatsächlich passiert ist, weil oder noch passieren könnte oder nicht passieren könnte. Deswegen will ich der Geschichte jetzt nicht zu viel vorgreifen. Aber jedenfalls, Oleg Deripaska darf keinen Gewinn aus diesen Strabag-Aktien erzielen. Er darf eigentlich nicht dafür bezahlt werden. Und ob das jemand glaubt, dass Oleg Deripaska jetzt einfach seine Aktien irgendwie
verschenkt
ja,
oder hergibt, so
überträgt und inwiefern andere Leute beteiligt sind oder wie viel dann bei Putin landet. Das sind alles sehr, sehr komplexe Fragen. Und vor allem, also die EU schaut da genau drauf, die Sanktionshüter der EU. Genauso natürlich wie die USA wissen wollen, ob der Oleg Deripaska da jetzt irgendwie einen Gewinn draus zieht. Meiner Meinung nach ist der Oleg Deripaska auch, ich sag das jetzt hier mal so ganz offen, auch nur ein armes Würstel, was zu Putins Pfeife zu tanzen hat. Ja, es ist komplex.
Ja, es klingt so. Aber das heißt, du hast jetzt gerade uns eigentlich gesagt, es gibt da Recherchen und ihr werdet in wenigen Tagen ein bisschen mehr wissen.
Ja.
Aber du klingst jetzt nicht so, als ob sich diese ganze Krause, oder Krause ist das falsche Wort, das erklärt es jetzt zu sehr zu einem Skandal, sondern diese Abwicklung sich schon in nächster Zeit, dass dieser Deal in nächster Zeit über die Bühne gehen wird.
Also ursprünglich hat bei der letzten, ich glaube, das war eben Dezember oder Jänner oder so, hat Johann Strobel, der Boss der Raiffeisenbank, hat damals noch gesagt, ja, das geht alles im ersten Quartal hoffentlich über die Bühne.
Gut, das ist das jetzt schon seit ein paar Tagen vorbei, das erste Quartal.
Vorbei und
18 Tage vorbei.
Ja, genau. Und auf der Hauptversammlung ist er da auch ein bisschen zurückgerudert und hat schon gesagt, wir müssen mal schauen.
Will hat er da vielleicht auch, obwohl er wusste, es ist ein heikles Gebiet und ein heikler Staat, mit dem man zu tun hat, trotzdem war er dazu optimistisch offenbar, dass das schnell gehen kann.
Naja, was auch wir als erstes geschrieben hatten, ist schon, dass es gab auf jeden Fall grünes Licht von Russland, dass der Deal okay ist. Und es gab auch von anderen Stellen Signale, dass das eine mögliche Sache sein könnte, wie man das irgendwie machen könnte. Aber
wer bremst dann jetzt?
Stay tuned. Ja, also der Knackpunkt ist wirklich Oleg Deripaska. Ich meine, was kriegt der und wie viel muss an Putin noch weitergereicht werden?
Liebe Madeleine, danke für die Einschätzung. Ich bin sicher, wir werden uns bald wieder hier sehen im Studio und hören im Podcast. Danke.
Sehr gern.
Das war unsere neueste Ausgabe unseres Podcasts mit Hintergründen zu aktuellen Geschehnissen. Wir haben dieses Gespräch am Mittwoch, den 17. April um 14 Uhr aufgezeichnet. Neuigkeiten zur RBI und aktuelle Wirtschaftsnachrichten lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf diepresse.com. Ach ja, und den Link zur erwähnten Podcast-Folge aus dem vergangenen Dezember mit Madeleine Stottmeier und mir zum Strabag-Raiffeisen-Deal, den finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, schenken Sie uns ein paar Sterne auf Apple Podcasts oder gar ein kurzes Feedback, ein paar Zeilen auf Spotify, Podigy oder eben Apple Podcasts. Oder Sie schicken uns gleich direkt eine E-Mail an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagen Madeleine Stottmeier und Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.